So, heute an diesem wunderschönen Frühlingstag im Mai 2026 geht es weiter mit dem 7. Kapitel von Heidi. Ja, Mensch, also das arme Fräulein Rottenmeier, die hat schon ordentlich Stress. Clara freut sich, dass sie endlich mal ein bisschen Aufregung in ihrem Leben hat. Und Heidi ist eigentlich nur durch den Wind, nur verwirrt und möchte eigentlich nur zurück in die Berge. Und nun geht es also los. Das 7. Kapitel von Heidi heißt Fräulein Rottenmeier hat einen unruhigen Tag. Als Heidi am ersten Morgen in Frankfurt ihre Augen aufschlug, konnte sie nicht begreifen, was sie erblickte. Sie rieb ganz gewaltig die Augen, guckte dann wieder auf und sah dasselbe. Sie lag in einem hohen weißen Bett und vor sich sah sie einen großen, weiten Raum. Und wo die Helle herkam, hingen lange, lange weiße Vorhänge und dabei standen zwei Sessel mit großen Blumen darauf. Und dann kam ein Sofa an der Wand mit ähnlichen Blumen und ein runder Tisch davor. Und an der Ecke stand ein Waschtisch mit Sachen darauf, wie Heidi sie noch nie gesehen hatte. Aber nun kam ihr auf einmal in den Sinn, dass sie in Frankfurt sei. Und der gestrige Tag kam ihr in Erinnerung und zuletzt noch ganz klar die Unterweisungen der vornehmen Dame, soweit sie sie gehört hatte. Heidi sprang nun von ihrem Bett herunter und machte sich fertig. Dann ging sie an ein Fenster und dann an das andere. Sie musste den Himmel sehen und die Erde draußen. Sie fühlte sich wie im Käfig hinter diesen großen Vorhängen. Aber sie konnte diese nicht wegschieben. So kroch sie dahinter, um an ein Fenster zu kommen. Dieses war aber so hoch, dass Heidi nur gerade mit dem Kopf so weit hinaufreichte, dass sie durchsehen konnte. Heidi fand nicht, was sie suchte. Sie lief von einem Fenster zum anderen und dann wieder zum ersten zurück. Aber immer war dasselbe vor ihren Augen. Mauern und Fenster und wieder Mauern und wieder Fenster. Es wurde Heidi ganz bange. Es war noch früh am Morgen, denn Heidi war gewöhnt, früh aufzustehen auf der Alm und dann sogleich hinauszulaufen vor die Tür, um zu sehen, wie es draußen sei, ob der Himmel blau und die Sonne schon droben sei, ob die Tannen rauschten und die kleinen Blumen schon die Augen offen hätten. Wie das Vöglein, das zum ersten Mal in seinem schön glänzenden Gefängnis sitzt, hin und her schießt und bei allen Stäben probiert, ob es dazwischen durchschlüpfen und in die Freiheit hinausfliegen könne, so lief Heidi immer von dem einen Fenster zum anderen, um zu versuchen, ob sie nicht aufgemacht werden könnten. Denn dann musste man doch etwas anderes sehen als Mauern und Fenster. Da musste doch unten der Erdboden, das grüne Gras und der letzte schmelzende Schnee an den Abhängen zum Vorschein kommen. Und Heidi sehnte sich, das zu sehen. Aber die Fenster blieben fest verschlossen. Wie sehr auch das Kind drehte und zog und von unten suchte, die kleinen Finger unter die Rahmen einzutreiben, damit es Kraft hätte, sie aufzudrücken, es blieb alles eisenfest aufeinander sitzen. Nach langer Zeit, als Heidi einsah, dass alle Anstrengungen nichts halfen, gab sie ihren Plan auf und überdachte nun, wie es wäre, wenn sie vor das Haus hinausginge und hinten herum, bis sie auf den Grasboden käme, denn sie erinnerte sich, dass sie gestern Abend vorn am Haus nur über Steine gekommen war. Jetzt klopfte es an ihre Tür und unmittelbar darauf steckte Tinette den Kopf hinein und sagte kurz, »Frühstück ist bereit!« Heidi verstand keineswegs eine Einladung unter diesen Worten. Auf dem spöttischen Gesicht von Tinette stand vielmehr eine Warnung, ihr nicht zu nahe zu kommen, als eine freundliche Einladung geschrieben. Und das las Heidi deutlich von dem Gesicht und richtete sich danach. Sie nahm den kleinen Schemel unter dem Tisch empor, stellte ihn in eine Ecke, setzte sich darauf und wartete so ganz still ab, was nun kommen würde. Nach einiger Zeit kam etwas mit ziemlichem Geräusch. Das war Fräulein Rottenmeier, die schon wieder in Aufregung geraten war und in Heidis Stube hineinrief, »Was ist mit dir, Adelheid? Begreifst du nicht, was ein Frühstück ist? Komm herüber!« Das verstand nun Heidi und folgte sogleich nach. Im Esszimmer saß Clara schon lange an ihrem Platz und begrüßte Heidi freundlich, machte auch ein viel vergnügteres Gesicht als gewöhnlich, denn sie sah voraus, dass heute wieder allerlei Neues geschehen würde. Das Frühstück ging nun ohne Störung vor sich. Heidi aß ganz anständig sein Butterbrot und wie alles zu Ende war, wurde Clara wieder ins Studierzimmer hinübergerollt und Heidi wurde von Fräulein Rottenmeier angewiesen, nachzufolgen und bei Clara zu bleiben, bis der Herr Kandidat kommen würde, um die Unterrichtsstunden zu beginnen. Als die beiden Kinder allein waren, fragte Heidi sogleich, wie kann man hinaussehen hier und ganz hinunter auf den Boden? Man macht ein Fenster auf und guckt hinaus, antwortete Clara belustigt. Aber man kann die Fenster nicht aufmachen, versetzte Heidi traurig. Doch, doch, nur du noch nicht. Und ich kann dir auch nicht helfen. Aber wenn du einmal Sebastian siehst, so macht er dir schon eins auf. Das war eine große Erleichterung für Heidi, zu wissen, dass man die Fenster doch öffnen und hinausschauen könne. Denn noch war sie ganz unter dem Druck des Gefangenseins von ihrem Zimmer her. Clara fing nun an, Heidi zu fragen, wie es bei ihr zu Hause sei. Und Heidi erzählte mit Freuden von der Alm und den Geißen und der Weide und allem, was ihr lieb war. Unterdessen war der Herr Kandidat angekommen. Aber Fräulein Rottenmeier führte ihn nicht wie gewöhnlich direkt ins Studierzimmer, denn sie musste sich erst aussprechen und geleitete ihn zu diesem Zweck ins Esszimmer, wo sie sich vor ihn hinsetzte und ihm in großer Aufregung ihre bedrängte Lage schilderte und wie sie in diese hineingekommen war. Fräulein Rottenmeier hatte nämlich vor einiger Zeit Herrn Sesemann nach Paris geschrieben, wo er eben verweilte. Seine Tochter habe längst gewünscht, es möchte eine Gespielin für sie ins Haus aufgenommen werden. Und auch sie selbst glaube, dass eine solche in den Unterrichtsstunden ein Ansporn und in der übrigen Zeit eine anregende Gesellschaft für Clara sein könnte. Eigentlich war die Sache für Fräulein Rottenmeier selbst sehr wünschenswert, denn sie wollte gern, dass jemand da sein, der ihr die Unterhaltung der kranken Clara abnehme, wenn es ihr zu viel war, was öfters geschah. Herr Sesemann hatte geantwortet, er erfülle gern den Wunsch seiner Tochter, doch mit der Bedingung, dass eine solche Gespielin in allem ganz gehalten werde wie Clara. Er wolle keine Kinderquälerei in seinem Hause. Was freilich eine ganz unnütze Bemerkung von dem Herrn war, denn wer wollte Kinder quälen? Setzte Fräulein Rottenmeier hinzu. Nun aber erzählte sie weiter, wie sie ganz erschrecklich hereingefallen sei mit dem Kinde und führte alle Beispiele von seinem völlig begriffslosen Dasein an, die es bis jetzt geliefert hatte, dass nicht nur der Unterricht des Herrn Kandidaten buchstäblich beim ABC anfangen müsse, sondern dass auch sie in jedem Punkte der menschlichen Erziehung mit dem Uranfang zu beginnen hätte. Aus dieser unheilvollen Lage sehe sie nur ein Rettungsmittel. Wenn der Herr Kandidat erklären könnte, zwei so verschiedene Wesen könnten nicht miteinander unterrichten werden, ohne größeren Schaden des vorgerückteren Teils. Das wäre für Herrn Sesemann ein triftiger Grund, die Sache rückgängig zu machen. Und so würde er zugeben, dass das fremde Kind gleich wieder dahin zurückgeschickt würde, woher es gekommen war. Ohne seine Zustimmung aber dürfe sie das nicht unternehmen. Nun, da der Hausherr wisse, dass das Kind angekommen sei. Aber der Herr Kandidat war behutsam und niemals einseitig im Urteilen. Er tröstete Fräulein Rottenmeier mit vielen Worten und der Ansicht, wenn die neue, junge Haustochter auf der einen Seite so zurück sei, so möchte sie auf der anderen umso geförderter sein, was bei einem geregelten Unterricht bald ins Gleichgewicht kommen werde. Als Fräulein Rottenmeier sah, dass der Herr Kandidat sie nicht unterstützen, sondern seinen ABC-Unterricht übernehmen wollte, machte sie ihm die Tür zum Studierzimmer auf und nachdem er hineingetreten war, schloss sie schnell hinter ihm zu und blieb auf der einen Seite, denn vor dem ABC hatte sie einen Schrecken. Sie ging jetzt mit großen Schritten im Zimmer auf und ab, denn sie hatte zu überlegen, wie die Dienstboten Adelheid zu nennen hätten. Herr Sesemann hatte ja geschrieben, sie müsste wie seine Tochter gehalten werden. Und dieses Wort musste sich ja hauptsächlich auf das Verhältnis zu den Dienstboten beziehen, dachte Fräulein Rottenmeier. Sie konnte aber nicht lange ungestört überlegen, denn auf einmal ertönte drinnen im Studierzimmer ein erschreckliches Gekrache fallender Gegenstände und dann ein Hilferuf nach Sebastian. Sie stürzte hinein. Da lag auf dem Boden alles übereinander. Die sämtlichen Studienhilfsmittel, Bücher, Hefte, Tintenfass und obendrauf der Tischteppich, unter dem ein ganz schwarzes Tintenbächlein hervorfloss, die ganze Stube entlang. Heidi war verschwunden. »Da haben wir's! Teppich, Bücher, Arbeitskorb, alles in der Tinte. Das ist noch nie geschehen. Das ist das Unglückswesen. Daran kann kein Zweifel sein.« So rief Fräulein Rottenmeier händeringend aus. Der Herr Kandidat stand auch sehr erschrocken da und schaute auf die Verwüstung. Clara dagegen verfolgte mit vergnügtem Gesicht die ungewöhnlichen Ereignisse und deren Wirkungen und sagte nun erklärend, »Ja, Heidi hat's gemacht, aber nicht mit Absicht. Sie muss gewiss nicht gestraft werden. Sie hatte es nur so schrecklich eilig fortzukommen und riss den Teppich mit und so fiel alles hintereinander auf den Boden. Es fuhren viele Wagen hintereinander vorbei. Darum ist sie fortgeschossen. Sie hat vielleicht noch nie eine Kutsche gesehen.« »Da ist es nicht, wie ich sagte, Herr Kandidat. Nicht einen Urbegriff hat das Wesen. Keine Ahnung davon, was eine Unterrichtsstunde ist, dass man dabei zuzuhören und still zu sitzen hat. Aber wo ist das unheilbringende Ding hin? Wenn es fortgelaufen wäre, was würde mir Herr Sesemann?« Fräulein Rottenmeier lief hinaus und die Treppe hinunter. Hier unter der geöffneten Haustür stand Heidi und guckte ganz verblüfft auf die Straße auf und ab. »Was ist denn? Was fällt dir denn ein? Wie kannst du so davonlaufen?« fuhr Fräulein Rottenmeier das Kind an. »Ich habe die Tannen rauschen hören, aber ich weiß nicht, wo sie stehen und jetzt höre ich sie nicht mehr«, antwortete Heidi und schaute enttäuscht nach der Straße hin, wo das Rollen der Wagen verhallt war, das in Heidis Ohren dem Tosen des Föhns in den Tannen ähnlich geklungen hatte, so dass sie in höchster Freude dem Ton nachgerannt war.
»Tannen? Sind wir denn im Walde? Was sind das für Einfälle? Komm herauf und sieh, was du angerichtet hast!«
Damit stieg Fräulein Rottenmeier wieder die Treppe hinan. Heidi folgte ihr und stand nun sehr verwundert vor der großen Verheerung, denn sie hatte nicht bemerkt, was sie alles mitriss vor Freude und Eile, die Tannen zu hören.
»Das hast du einmal getan. Ein zweites Mal tust du's nicht wieder.«
Fräulein Rottenmeier zeigte anklagend auf den Boden.
»Zum Lernen sitzt man still auf seinem Sessel und gibt Acht. Kannst du das nicht selbst fertigbringen, so muss ich dich an deinem Stuhl festbinden. Kannst du das verstehen?«
»Ja, aber ich will schon fest sitzen«, antwortete Heidi. Denn jetzt hatte sie begriffen, dass es eine Regel ist, in einer Unterrichtsstunde still zu sitzen.
Sebastian und Tinette mussten hereinkommen, um die Ordnung wiederherzustellen. Der Herr Kandidat entfernte sich, denn der weitere Unterricht musste nun aufgehoben werden. Zum Gähnen war heute keine Zeit gewesen. Am Nachmittag musste Clara immer eine Zeit lang ruhen und Heidi hatte alsdann seine Beschäftigung selbst zu wählen. So hatte Fräulein Rottenmeier ihr am Morgen erklärt. Als nun nach dem Mittagessen Clara sich in ihrem Sessel zur Ruhe gelegt hatte, ging Fräulein Rottenmeier nach ihrem eigenen Zimmer und Heidi sah, dass nun die Zeit da war, da sie ihre Beschäftigung selbst wählen konnte. Das war Heidi sehr erwünscht, denn sie hatte schon immer im Sinn, etwas zu unternehmen. Sie musste aber Hilfe dazu haben und stellte sich darum vor das Esszimmer, mitten auf den Korridor, damit die Person, die sie zu fragen gedachte, ihr nicht entgehen könne. Richtig. Nach kurzer Zeit kam Sebastian die Treppe herauf mit dem großen Teebrett auf den Armen, denn er brachte das Silberzeug aus der Küche herauf, um es im Schrank des Esszimmers zu verwahren. Als er auf der letzten Stufe der Treppe angekommen war, trat Heidi vor ihn hin und sagte mit großer Deutlichkeit: »Sie oder er?« Sebastian antwortete ziemlich barsch:
»Was soll das heißen, Mamsell?«
»Ich möchte nur gern etwas fragen, aber es ist gewiss nichts Böses, wie heute Morgen«,
fügte Heidi beschwichtigend hinzu, denn sie merkte, dass Sebastian ein wenig erbittert war und dachte, es komme noch von der Tinte am Boden her.
»So, und warum muss es dann heißen, sie oder er? Das möchte ich zuerst wissen«,
gab Sebastian im gleichen barschen Ton zurück.
»Ja, so muss ich jetzt immer sagen«, gab Heidi zurück. »Fräulein Rottenmeier hat es befohlen.«
Jetzt lachte Sebastian so laut auf, dass Heidi ihn ganz verwundert ansehen musste, denn sie hatte nichts Lustiges bemerkt. Aber Sebastian hatte auf einmal begriffen, was Fräulein Rottenmeier befohlen hatte, und sagte nun sehr belustigt:
»Schon recht, so fahr die Mamsell nur fort.«
»Ich heiß gar nicht Mamsell«, sagte nun Heidi ihrerseits ein wenig verärgert. »Ich heiß Heidi.«
»Ist schon recht. Die gleiche Dame hat aber befohlen, dass ich Mamsell sage«, erklärte Sebastian ihr.
»Hat sie? Ja, dann muss ich schon so heißen«, antwortete Heidi ergeben, denn sie hatte wohl bemerkt, dass alles so geschehen musste, wie Fräulein Rottenmeier es befahl. »Jetzt habe ich schon drei Namen«, setzte sie mit einem Seufzer hinzu.
»Was wollte die kleine Mamsell denn fragen?«, fragte Sebastian jetzt, indem er, ins Esszimmer eingetreten, sein Silberzeug im Schrank zurechtlegte.
»Wie kann man ein Fenster aufmachen, Sebastian?«
»So, grad so«,
und er machte den großen Fensterflügel auf. Heidi trat heran, aber sie war zu klein, um etwas sehen zu können. Sie langte nur grad bis zum Gesims hinauf.
»Da, so kann das Mamsellchen einmal hinausgucken und sehen, was unten ist«, sprach Sebastian, indem er einen hohen, hölzernen Schemel herbeiholte und ihn hinstellte.
Hocherfreut stieg Heidi hinauf und konnte endlich den ersehnten Blick durch das Fenster tun. Aber mit dem Ausdruck der größten Enttäuschung zog sie sogleich den Kopf wieder zurück.
»Man sieht nur die steinerne Straße hier, sonst gar nichts. Aber wenn man um das ganze Haus herumgeht, was sieht man dann auf der anderen Seite, Sebastian?«
»Gerade dasselbe«, gab dieser zur Antwort.
»Aber wohin kann man denn gehen, damit man weit, weit hinuntersehen kann über das ganze Tal hinab?«
»Da muss man auf einen hohen Turm hinaufsteigen, einen Kirchturm, so einen wie der dort mit der goldenen Kugel obendrauf. Da guckt man dann von oben herunter und sieht weit über alles hinweg.«
Nun stieg Heidi eilig von ihrem Schemel herunter, rannte zur Tür, die Treppe hinunter und trat auf die Straße hinaus. Aber die Sache ging nicht, wie Heidi sich vorgestellt hatte. Als sie aus dem Fenster den Turm gesehen hatte, kam es ihr vor, sie brauche nur über die Straße zu gehen, so müsste er gleich vor ihr stehen. Nun ging Heidi die ganze Straße hinunter, aber sie kam nicht an den Turm, konnte ihn auch nirgends mehr entdecken und kam nun in eine andere Straße hinein und weiter, aber immer noch sah sie den Turm nicht. Es gingen viele Leute an ihr vorbei, aber die waren alle so eilig, dass Heidi dachte, sie hätten nicht Zeit, ihr den Weg zu zeigen. Jetzt sah sie an der nächsten Straßenecke einen Jungen stehen, der eine kleine Drehorgel auf dem Rücken und ein ganz kurioses Tier auf dem Arme trug. Heidi lief zu ihm hin und fragte:
»Wo ist der Turm mit der goldenen Kugel zuoberst?«
»Weiß ich nicht«, war die Antwort.
»Wen kann ich denn fragen, wo er sei?«, fragte Heidi weiter.
»Weiß ich nicht.«
»Weißt du keine andere Kirche mit einem hohen Turm?«
»Freilich weiß ich eine.«
»So komm und zeig sie mir.«
»Zeig du zuerst, was du mir dafür gibst.«
Der Junge hielt seine Hand hin. Heidi suchte in ihrer Tasche herum. Dann zog sie ein Bildchen hervor, auf dem ein schönes Kränzchen von roten Rosen gemalt war. Erst sah sie noch eine Weile darauf hin, denn es reute Heidi ein wenig. Erst heute Morgen hatte Clara es ihr geschenkt. Aber hinuntersehen ins Tal,
über die grünen Abhänge.
»Da, willst du das?« fragte Heidi und hielt dem Jungen das Bildchen hin.
Der Junge zog die Hand zurück und schüttelte den Kopf.
»Was willst du denn?« fragte Heidi und steckte vergnügt ihr Bildchen wieder ein.
»Geld.«
»Ich hab keins, aber Clara hat. Sie gibt mir dann schon. Wie viel willst du denn?«
20 Pfennige.«
»Na dann komm jetzt.«
Nun wanderten die beiden eine lange Straße hin und auf dem Weg fragte Heidi den Begleiter, was er auf dem Rücken trage, und er erklärte ihr, es sei eine schöne Orgel unter dem Tuch, die mache eine prachtvolle Musik, wenn er daran drehe. Auf einmal standen sie vor einer alten Kirche mit hohem Turm. Der Junge stand still und sagte,
»Da!«
»Aber wie komme ich da hinein?« fragte Heidi, als es die fest verschlossenen Türen sah.
»Weiß ich nicht«,
war erneut die Antwort.
»Glaubst du, man könnte hier klingeln, so wie man nach Sebastian klingelt?«
»Weiß ich nicht.«
Heidi hatte eine Klingel entdeckt an der Mauer und zog jetzt aus allen Kräften daran.
»Wenn ich dann hinaufgehe, so musst du warten hier unten. Ich weiß jetzt den Weg nicht mehr zurück. Du musst ihn mir dann zeigen.«
»Was gibst du mir denn dann?«
»Was muss ich dir dann wieder geben?«
»Na, wieder 20 Pfennig. Jetzt wurde das alte Schloss innen umgedreht und die knarrende Tür geöffnet. Ein alter Mann trat heraus und schaute erst verwundert, dann ziemlich erzürnt auf die beiden Kinder und fuhr sie an.
»Was untersteht ihr euch, mich da herunterzuklingeln? Könnt ihr nicht lesen, was über der Klingel steht? Für solche, welche den Turm besteigen wollen?«
Der Junge wies mit dem Zeigefinger auf Heidi und sagte kein Wort. Und Heidi antwortete,
»Eben auf den Turm wollte ich.«
»Was hast du da oben zu tun?«
fragte der Türmer.
»Hat dich jemand geschickt?«
»Nein, ich möchte nur hinaufgehen, dass ich hinuntersehen kann.«
»Macht, dass ihr fortkommt und probiert den Spaß nicht wieder, oder ihr kommt nicht gut weg beim zweiten Mal.«
Damit kehrte sich der Türmer um und wollte die Tür vor der Nase zuschlagen. Aber Heidi hielt ihn ein wenig am Rockschoß und sagte bittend,
»Nur ein einziges Mal.«
Er sah sich um und Heidis Augen schauten so flehentlich zu ihm auf, dass sie ihn ganz umstimmte. Er nahm das Kind bei der Hand und sagte freundlicher,
»Oh, wenn dir so viel dran gelegen ist, so komm mit mir.«
Der Junge setzte sich auf die steinernen Stufen vor der Tür nieder und zeigte, dass er nicht mit wollte. Heidi stieg an der Hand des Türmers viele, viele Treppen hinauf. Dann wurden diese immer schmaler und endlich gab es nur noch ein ganz enges Treppchen. Und dann waren sie oben. Der Türmer hob Heidi vom Boden auf und hielt sie an das offene Fenster.
»Da, jetzt guck herunter!«
Heidi sah auf ein Meer von Dächern, Türmen und Schornsteinen nieder. Sie zog bald ihren Kopf zurück und sagte traurig,
»Es ist gar nicht, wie ich gemeint habe.«
»Siehst du wohl, was versteht so ein Kleines von Aussicht? Na, komm nun wieder herunter und läute nie mehr an einem Turm.«
Der Türmer stellte Heidi wieder auf den Boden und stieg ihr voran die schmalen Stufen hinab. Wo diese breiter wurden, kam links die Tür, die in des Türmers Stübchen führte, und nebenan ging der Boden bis unter das schräge Dach hin. Dort hinten stand ein großer Korb, und davor saß eine dicke, graue Katze und fauchte, denn in dem Korb wohnte ihre Familie, und sie wollte jeden Vorübergehenden davor warnen, sich in ihre Familienangelegenheiten zu mischen. Heidi stand still und schaute verwundert hinüber. Eine so mächtige Katze hatte sie noch nie gesehen. In dem alten Turm wohnten aber ganze Herden von Mäusen. Und so holte sich die Katze ohne Mühe jeden Tag ein halbes Dutzend Mäusebraten. Der Türmer sah Heidis Erstaunen und sagte,
»Komm, sie tut dir nichts, wenn ich dabei bin. Du kannst ihre Jungen ansehen.«
Heidi trat an den Korb heran und war entzückt.
»Oh, die netten Tierchen, die schönen Kätzchen«, rief sie ein ums andere Mal und sprang um den Korb herum, um auch recht alle komischen Gebärden und Sprünge zu sehen, welche die 7 oder 8 jungen Kätzchen vollführten, die in dem Korb rastlos übereinander hinkrabbelten, sprangen und fielen.
Willst du eins haben?«
fragte der Türmer, der Heidis Freude vergnügt zuschaute.
»Für mich? Für immer?« fragte Heidi und konnte das große Glück fast nicht glauben.
»Ja, gewiss. Du kannst auch noch mehr haben. Du kannst sie alle zusammen haben, wenn du Platz hast«,
sagte der Mann, dem es gerade recht war, seine kleinen Katzen loszuwerden, ohne dass er ihnen ein Leid antun musste. Heidi war im größten Glück. In dem großen Haus hatten ja die Kätzchen so viel Platz. Und wie musste Clara erstaunt und erfreut sein, wenn die niedlichen Tierchen ankamen.
»Aber wie kann ich sie mitnehmen?« fragte nun Heidi und wollte schnell einige fangen mit ihren Händen.
Aber die dicke Katze sprang ihr in den Arm und fauchte sie so grimmig an, dass sie erschrocken zurückfuhr.
»Ich will sie dir bringen. Sag nur, wohin«,
sagte der Türmer, der die alte Katze nun streichelte, um sie wieder friedlich zu machen. Denn sie war seine Freundin und hatte schon viele Jahre mit ihm auf dem Turm gelebt.
»Zum Herrn Sesemann, in das große Haus, wo an der Haustür ein goldener Hundsknopf ist mit einem dicken Ring im Maul«, erklärte Heidi nun.
Es hätte nicht einmal so viel gebraucht für den Türmer, der schon seit vielen Jahren auf dem Turm saß und jedes Haus weithin kannte. Und dazu war der Sebastian auch noch ein alter Bekannter von ihm.
»Ich weiß schon. Aber wem muss ich die Dinger bringen? Nach wem muss ich fragen? Du gehörst doch nicht zu Herrn Sesemann.«
»Nein, aber Clara, sie wird eine so große Freude haben, wenn die Kätzchen kommen.«
Der Türmer wollte nun weitergehen, aber Heidi konnte sich nicht von dem unterhaltenden Spiel trennen.
»Wenn ich nur schon eins oder zwei mitnehmen könnte, eins für mich und eins für Clara, kann ich nicht?«
»So, wart mal ein wenig«,
sagte der Türmer, trug dann die alte Katze behutsam in sein Stübchen hinein und stellte sie an das Essschüsselchen hin, schloss die Tür vor ihr und kam zurück.
»So, nun nimm zwei.«
Heidis Augen leuchteten vor Glück. Sie wählte ein weißes und ein gelb-weiß gestreiftes aus und steckte eins in die rechte und eins in die linke Tasche ihres Rocks. Nun ging es die Treppe hinunter. Der Junge saß noch auf den Stufen draußen und als nun der Türmer hinter Heidi die Tür zugeschlossen hatte, sagte das Kind:
»Welchen Weg müssen wir nun zum Haus von Herrn Sesemann nehmen?«
»Weiß nicht«,
war wieder einmal die Antwort. Heidi fing nun an zu beschreiben, was sie wusste: die Haustür und die Fenster und die Treppen, aber der Junge schüttelte zu allem den Kopf. Es war ihm alles unbekannt.
»Siehst du, aus einem Fenster sieht man ein großes, großes graues Haus. Und das Dach, das geht so.«
Heidi zeichnete hier mit dem Zeigefinger große Zacken in die Luft hinaus. Nun sprang der Junge auf. Er mochte ähnliche Merkmale haben, seine Wege zu finden. Er lief nun in einem Zug drauf los und Heidi hinter ihm her. Und in kurzer Zeit standen sie richtig vor der Haustür mit dem großen Messingtierkopf. Heidi zog die Glocke. Sebastian erschien und wie er Heidi erblickte, rief er drängend:
»Schnell, schnell!«
Heidi sprang eilig herein und Sebastian schlug die Tür zu. Den Jungen, der verblüfft draußen stand, hatte er gar nicht bemerkt.
»Schnell, Mamsellchen!« drängte Sebastian weiter. »Gleich ins Esszimmer hinein. Sie sitzen schon am Tisch. Fräulein Rottenmeier sieht aus wie eine geladene Kanone. Was stellt aber auch die kleine Mamsell an, so fortzulaufen?«
Heidi war ins Zimmer getreten. Fräulein Rottenmeier blickte nicht auf. Clara sagte auch nichts. Es war eine etwas unheimliche Stille im Raum. Sebastian rückte Heidi den Sessel zurecht. Jetzt, wie sie auf ihrem Stuhl saß, begann Fräulein Rottenmeier mit strengem Gesicht und in einem ganz feierlich ernsten Ton:
»Adelheid, ich werde nachher mit dir sprechen. Jetzt nur so viel. Du hast dich sehr ungezogen, wirklich strafbar benommen, dass du das Haus verlässest, ohne zu fragen, ohne dass jemand ein Wort davon wusste und herumstreichst bis zum späten Abend. Es ist eine völlig beispiellose Aufführung.«
»Miau«,
tönte es wie als Antwort zurück. Aber jetzt stieg der Zorn der Dame.
»Wie, Adelheid!« rief sie in immer höheren Tönen. »Du unterstehst dich noch, nach aller Ungezogenheit einen schlechten Spaß zu machen? Hüte dich wohl, sag ich dir.
Ich mache, fing Heidi an.
Sebastian warf fast seine Schüssel auf den Tisch und stürzte hinaus.
Es ist genug, wollte Fräulein Rottenmeier rufen, aber vor Aufregung blieb ihr die Stimme weg. Steh auf und verlasse das Zimmer!
Heidi stand erschrocken von ihrem Sessel auf und wollte noch einmal erklären,
ich mache gewiss...
Aber Heidi, sagte jetzt auch Clara, wenn du doch siehst, dass du Fräulein Rottenmeier so böse machst, warum machst du dann immer wieder Miau?
Ich mache nicht, die Kätzchen machen,
konnte Heidi endlich hervorbringen.
Wie? Was? Katzen? Junge Katzen?
Schrie Fräulein Rottenmeier auf.
Sebastian, Tinette, sucht die greulichen Tiere, schafft sie fort!
Damit stürzte die Dame ins Studierzimmer hinein und riegelte die Türen zu, um sicherer zu sein. Denn junge Katzen waren für Fräulein Rottenmeier das Schrecklichste in der Schöpfung. Sebastian stand draußen vor der Tür und musste erst fertig lachen, ehe er wieder eintreten konnte. Er hatte, als er Heidi bediente, einen kleinen Katzenkopf aus ihrer Tasche herausgucken sehen und sah dem Spektakel entgegen. Und wie es nun ausbrach, konnte er sich nicht mehr halten, kaum noch seine Schüssel auf den Tisch setzen. Endlich trat er dann wieder gefasst ins Zimmer herein, nachdem die Hilferufe der verängstigten Dame schon längere Zeit verklungen waren. Jetzt sah es ganz still und friedlich aus drinnen. Clara hielt die Kätzchen auf ihrem Schoß, Heidi kniete neben ihr und beide spielten mit großer Wonne mit den zwei winzigen, graziösen Tierchen.
»Sebastian, Sie müssen uns helfen. Sie müssen ein Nest finden für die Kätzchen, wo Fräulein Rottenmeier sie nicht sieht, denn sie fürchtet sich ja vor ihnen und will sie forthaben. Aber wir wollen die niedlichen Tierchen behalten und sie immer hervorholen, sobald wir allein sind. Wo kann man sie denn hintun?« fragte Clara den Eintretenden.
»Das will ich schon besorgen, Fräulein Clara«, entgegnete Sebastian bereitwillig. »Ich mache ein schönes Bettchen in einem Korb und stell den an einen Ort, wo mir die furchtsame Dame nicht dahinter kommt. Verlassen Sie sich auf mich.«
Sebastian ging gleich an die Arbeit und kicherte beständig vor sich hin, denn er dachte, das wird noch was geben. Denn Sebastian sah es nicht ungern, wenn Fräulein Rottenmeier ein wenig in Aufregung geriet. Nach längerer Zeit erst, als der Augenblick des Schlafengehens nahte, machte Fräulein Rottenmeier ein ganz klein wenig die Tür auf und rief durch den Spalt heraus,
»Sind die abscheulichen Tiere fortgeschafft?«
»Jawohl, jawohl«,
gab Sebastian zurück, der sich im Zimmer zu schaffen gemacht hatte in Erwartung dieser Frage. Schnell und leicht fasste er die beiden Kätzchen auf Claras Schoß und verschwand damit. Die besondere Strafrede, die Fräulein Rottenmeier Heidi noch zu halten gedachte, verschob sie auf den folgenden Tag. Denn heute fühlte sie sich zu erschöpft nach all den vorhergegangenen Gemütsbewegungen von Ärger, Zorn und Schrecken, die Heidi ihr ganz unwissentlich nacheinander verursacht hatte. Sie zog sich schweigend zurück und Clara und Heidi folgten vergnügt nach, denn sie wussten ihre Kätzchen in einem guten Bett. Ja, also, ist heute ein bisschen länger geworden, aber das Kapitel hat einfach auch mehrere Seiten, mehr Seiten als die sonstigen und ich wollte nicht unterbrechen. Ich finde Heidi mega. Das macht richtig Spaß. Ich glaube, Clara liebt sie auch schon jetzt. Fräulein Rottenmeier kommt noch dahin. Das wird noch. Da bin ich ganz zuversichtlich. Also, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Viel Spaß mit Heidi. Und steigt auch mal wieder auf einen Kirchturm. Es lohnt sich immer. Bis dann. Tschüss.